Ihr hört Alles geht, der Alumni-Podcast der HFF München. Ich bin Mareike Lindenmeier und unterhalte mich jede Woche mit spannenden neuen Gästen. Alle sind AbsolventInnen der Münchner Filmhochschule. Wir reden über alles. Die Zeit nach dem Studium, Höhen und Tiefen, Kochrezepte, Hochbeete und Gedichte. Schön, dass ihr uns zuhört. Viel Vergnügen mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe einen tollen Gast und eine tolle Situation, weil mir gegenüber sitzt Felix von Poser. Hallo.
Hallo.
Und wir haben einen verrückten Versuch gestartet und sitzen in der Sonne in Südtirol und nehmen diesen Podcast auf. Das hat zwei Besonderheiten. Erstens merkt man daran, dass wir uns ein bisschen besser kennen, weil wir zusammen in Südtirol sind. Und der Felix hat hier seinen ersten großen Film gedreht.
Ja, sogar hier im Tal. Wir sind im Grödnertal in St. Ulrich und hier habe ich König Loring gedreht. Ein Film, der viel für meinen beruflichen Weg bedeutet hat.
Und wie kamst du damals nach Südtirol? Oder warst du schon immer im Herzen halber Südtiroler?
Ja.
Natürlich ja.
Klar.
Aber
ja, das kam über Matthias Lang, über natürlich das Studium. Den habe ich bei der HFF kennengelernt und mit dem seinen Abschlussfilm gemacht, König Loring. Er ist Südtiroler.
Der, und kommt der hier aus dem Tal, auf dem Matthias?
Nee, der kommt aus der Nähe von Bozen.
Und König Loring ist eine Südtiroler Sage, richtig? König Loring wohnt hier irgendwo in den Bergen, oder?
Genau, hier in der Nähe eigentlich. Also der Film wurde nicht nur hier gedreht und auch hier gefördert und so weiter, sondern erzählt die Geschichte von der bekanntesten Südtiroler Sage von Zwergenkönig Loring als Kinderabenteuerfilm. Und der Zwergenkönig Loring lebt hier in den Dolomiten, hier wo wir sind.
Ganz vielleicht läuft er hier. Ja, genau. Wir sagen euch Bescheid, ja, wenn er. Die Frage, die ich immer allen, genau, du bist Absolvent der Abteilung 5 auch, also Medien.
Genau, ja. Produktion und Medienwirtschaft.
Und ich frage mich immer, weil ich finde, das muss ich immer mit allen Produzenten besprechen, ich finde das den ungreifbarsten Job von allen, wenn man vorher noch keine Ahnung von Film hat. Oder wenn man nicht so, also weißt du, ich finde, unter Regie kann man sich was vorstellen, unter Kamera kann man sich was vorstellen, aber Produktion ist ja, wenn man erstmal keine Ahnung von Film hat, aber so war es ja nicht. Wie, warum hast du Produktion studiert,
also
oder?
Ich finde, selbst wenn man Ahnung von Film hat, ist es echt schwer, den Beruf zu beschreiben, weil den auch jeder ein bisschen anders macht irgendwie.
Ich weiß auch nicht, was, nein. Ja. So, wie, nein, okay, um die Frage ernsthaft kurz zu stellen, ist, wie kamst du oder woher kam der Wunsch? War das immer klar oder wolltest du eine Zeit lang auch mal Schreiner werden oder wolltest du Journalist werden oder gab es einen anderen Berufswunsch auch mal?
Also bevor ich Abi gemacht habe, wollte ich immer Informatiker werden und dann habe ich Abi gemacht und plötzlich schien mir das wahnsinnig langweilig und ich dachte, ich kann ja nicht immer nur am Computer sitzen. Damals war mir nicht klar, dass man als Filmproduzent auch meistens vor dem Computer sitzt. Ne?
Vielleicht mehr nee. Als so ein IT-Lehrer.
Nee, es ist ja ein sehr vielfältiger, cooler Job, bin viel unterwegs und nicht nur vor dem Computer. Aber das war tatsächlich damals so, dass ich einfach in meiner Freizeit rund ums Abi habe ich einen Kurzfilm gedreht und so ging das los. Ich kannte den Rosi privat, den Markus Rosemüller, und der hat, ich glaube, sogar seine Kamera mir damals geliehen, mit dem habe ich den ersten Kurzfilm gedreht und habe dann kapiert, auch weil Rosi mir davon erzählt hat, dass man das als Beruf machen kann. Ich glaube, ich bin ja überzeugt, dass jeder, der auf die Filmhochschule geht, irgendjemanden braucht, der ihm davon erzählt, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, dass man erstmal auf diese Idee kommt, sowas studieren zu können, sozusagen. Und warum Produktion? Ich habe am Anfang alles Mögliche mal überlegt. Ich wollte auch Kamera machen oder Musik komponieren und so verschiedenste. Und aber irgendwie in den ersten Praktika und so schien mir das irgendwie am passendsten für mich. Ich organisiere gern, ich kann gut mit irgendwie mit Menschen umgehen, ich kann auch gut mit Zahlen, also es hat irgendwie alles ganz gut zusammengepasst. Ich bin auch gerne kreativ, das ist ja genau eigentlich der Beruf, das Einzige, was wirklich auf den Beruf immer zutrifft, egal wie man ihn auslebt, ist ja, dass man die an der sozusagen Schlüsselstelle zwischen Kreativem, Finanziellem und Kaufmännischem und Organisatorischem steht.
Spannend eigentlich, man ist der Boss.
Ja.
Der Boss.
Naja.
Du hast, ich glaube, ich habe ein Interview mit dir gelesen, ich glaube, es war im Merkur oder so. Und da hast du, glaube ich, gesagt, dass es der Produzent schon 50% mitträgt der Entscheidung, da ging es um die Besetzung. und wie viel kreative Entscheidung. Aber vielleicht ist das auch individuell bei Produzenten unterschiedlich, oder? Aber es
bei Projekten total unterschiedlich.
Ja?
Je nachdem, von wem das Projekt kommt, wer da sozusagen die Antriebsfeder des jeweiligen Projekts ist. Dann ist natürlich auch ein Unterschied, ob es ein Kinofilm ist und, oder eine geförderte Koproduktion oder eine Auftragsproduktion. Da hat natürlich der Sender dann viel mitzusprechen und so. Also ich hatte selber schon ganz unterschiedliche Konstellationen gehabt, wo man sozusagen als Produzent mehr oder weniger Einfluss auf kreative Entscheidungen hatte.
Gibt es für dich einen Lieblingsmoment beim Filmemachen? So der erste Drehtag oder der erste Tag im Schnitt oder gibt es so ein paar Tage, wo du sagst, das sind so die besonderen?
Ich finde die Postproduktion schon sehr besonders, weil da, wenn so alles zusammenkommt, wenn man dann so erstmalig das Bild fertig sieht oder erstmalig den Ton in der Mischung zusammen, die Musik hat man schon vorher gehört und die Soundeffekte und dies und das und dann irgendwann hört man es zusammen. Das ist ziemlich gut und ich weiß auch noch, bei König Laurin hatten wir tatsächlich ein richtiges Orchester, das die Musik aufgenommen hat und da waren wir alle dabei. Der Musikkomponist David Reichel und Matthias Lang und ich waren in Potsdam bei den Aufnahmen dabei. Das war ein Wahnsinnsmoment, überhaupt der erste eigene Kinofilm. Und dann sieht man ihn auf der Leinwand und live dazu spielt ein Orchester die Musik. Richtig großartiger Moment.
Und auch wirklich selbst komponiert von euch,
von David.
David Reichel.
Genau, David hat komponiert und geschrieben auch für das Orchester, was gar nicht so leicht ist. Für die ganzen, weiß nicht, 40 Instrumente oder so, da hat er die Musik geschrieben quasi.
Davor habe ich allergrößten Respekt, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie diese Köpfe von Komponisten und Komponistinnen funktionieren, dass man das alles auf einmal denken kann, so 40 und so mal. Und dann, wie kamt ihr nach Berlin, aus Südtirol nach Berlin zur Musik? Erinnerst du dich daran?
Ja, das ist da in Potsdam, das Orchester, wie heißt das denn nochmal? Babelsberger, ich komme gerade nicht genau auf den, ja. Naja, auf jeden Fall, die machen viel für Nachwuchs auch und die hatten irgendwie so einen halben Tag noch frei, den Vormittag hat wahrscheinlich irgendeine Werbung bezahlt und dann haben wir den Nachmittag recht günstig gekriegt oder so in der Art. So läuft es dann da immer.
Aber das ist jetzt vielleicht eine naive Frage, aber ich habe das Gefühl, gerade für so eine Sagen-Kinder-Märchen-Abenteuergeschichte kann man ja auch total rumspinnen, oder? Also das ist ja bestimmt auch für so ein Orchester total schön, weil das so... Ich erinnere mich ehrlich gesagt jetzt nicht an die Musik, zu meiner Schande.
Also man kann natürlich rumspinnen, man kann auch... Also ich finde, David hat so ein bisschen sich an so großen Hollywood-Filmen inspirieren lassen, was jetzt nicht unbedingt rumspinnen ist, aber er halt einfach den Film total groß gemacht hat. Das war wirklich toll. Das ist ein epischer Soundtrack, finde ich. Der ist auch rausgekommen. Dann haben wir Soundtrack veröffentlicht. Der Titelsong hat auch einen Preis bekommen, als irgendwie beim Filmmusikpreis besten Titelsong oder irgend sowas.
Guck mal, ich versuche ja schon seit längerem eine Musikfolge zu verpflegen. Vielleicht ist ganz unerwartet, also du jetzt meine Musikfolge. Die Idee zur Musikfolge ist übrigens entstanden, weil wir darüber geredet haben, warum Michael Jackson nur einen weißen Handschuh getragen hat. Immer auch völlig absurd eigentlich. Okay, ich bin gesprungen.
keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich gar nicht so nah an der Musik. Ich mache jetzt einen Musikfilm im Herbst über Glenn Gould.
Wirklich?
Pianisten drehen wir einen Film. Französische und luxemburgische Kinokoproduktion.
Und einfach ein Biopic.
Eine Liebesgeschichte aus seinem Leben. Er hat mal seinem besten Freund die Frau ausgespannt und hat ein paar Jahre mit ihr und seinen Kindern zusammengelebt und dann ist die Frau wieder zurück. Diese Geschichte machen wir Film.
Und ist der, das erzählt sich so nebenbei, oder? Und sind die Männer noch befreundet gewesen? Nein.
Doch, ich glaube schon. Doch, ich weiß nicht, wie es danach weiterging, ehrlich gesagt. Aber der ihr tatsächlicher Mann hat gesagt, ja, geh mal zu dem, dann kommst du eh bald wieder. So.
Und er hat recht behalten. Ja. Ist auch eigentlich eine interessante, vielleicht ist das ganz erfrischend für alle, dass man... Aber Musik, ich habe nämlich, mir ist vorhin, als wir hier saßen, auch noch eingefallen, du, so weit von der Musik bist du gar nicht weg. Du hast gesungen, oder? Du hast auch bei den Vögeln eine Zeit lang gesungen, oder nicht?
Ja, ich singe auch immer noch im Chor, genau, bei den Vögeln, dem Filmemacherchor. Wir treffen uns in München einmal die Woche und in Berlin einmal die Woche, wer da Lust drauf hat. Wir sind Filmschaffende. Vor und hinter der Kamera und singen Filmlieder. Das ist total cool.
Aber hast du Zeit dafür? Also gehst du da noch regelmäßig hin?
Zurzeit ist es ein bisschen eng. Das ist das Gute an einem Filmemacherchor, dass alle viel zu tun haben und man total versteht, wenn man nur hin und wieder mal kommt. So. Vor den Auftritten muss man halt dann ordentlich kommen und nochmal alles gut einstudieren.
Aber und hast du ein Instrument? Spielst du ein Instrument? Weil du hast gesagt, es gab schon auch mal die Idee, Musik zu komponieren oder es gab
Ja, nee, nicht so richtig. Ich spiele inzwischen so für mich selber, weil ich singe total gerne und ich spiele zum Beispiel Ukulele, aber mehr, damit ich dazu singen kann, nicht um das Spielens willen.
Aber lustig, warum? Ukulele finde ich übrigens, möchte ich auch lernen. Das finde ich so cool.
Kann man immer überall hin mitnehmen. Ich wollte sie schon mitnehmen, das habe ich sie doch nicht dabei hierher.
Sonst hätten wir jetzt zusammen Ukulele gespielt.
Im Podcast.
Vielleicht auch besser, dass du es sagst. Ja, oh
Gott. Hättest du mich jetzt gezwungen, das vorzuspielen.
Aber Ukulele hat immer auch so was bisschen Witziges, oder? Kannst du ernsthaft singen, während du selber Ukulele spielst?
Ja, schon. Aber ja, stimmt. Das hat irgendwas Verspieltes.
Ja, es hat so was total. Man denkt auf jeden Fall an so.
Ich finde, also, Gitarre klingt erwachsener als Ukulele.
Also Gitarre klingt mehr nach Lager, aber vielleicht ist das auch ein Vorurteil, oder? Klingt so cool
nach Lager. Ukulele kann auch im Lagerfeuer spielen.
Ja, was macht der so? Bring! Okay, ihr könnt uns nicht sehen.
Man ich denkt gleich an Stefan Raab natürlich.
Ja, stimmt.
Weil seine Ukulele doch immer Leute verarscht hat.
Kann man, wenn man Ukulele spielt, auch Gitarre spielen, oder sind es andere Griffe? Ist schon anders, oder?
Anders, ja, ganz andere Griffe. Ja, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus. Ich weiß gar nicht, warum ich Komponist werden wollte damals. Ich bin echt nicht so der Musikmensch, aber ich mag Musik total. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht so aus und kann jetzt gar nicht sagen, wie genau. Ich weiß nicht mal, wie die unterschiedlich sind, aber es sind auf jeden Fall andere Griffe.
Andere Instrumente.
Die Größe, die Sand.
Der einzige Unterschied. Aber du tanzt doch auch schon gerne, würde ich sagen. Vielleicht jetzt nicht so, dass man, oder? Ist das eine falsche Einschätzung?
Doch, jetzt nicht so Standardtänze, aber
ich
gehe gerne feiern und tanzen, ja schon. Ja. Doch. Also das hat ja auch, machen ja auch Menschen, ja, die Musik mögen wahrscheinlich.
Das stimmt. Und Rhythmusgefühl dabei. Du, und ich habe mich gefragt, es gab noch ein, ich habe gelesen, dass du, das war glaube ich auch für König Laurin, den weißen Elefanten bekommen hast beim Münchner Filmfest. Ich kannte den Preis gar nicht. Jetzt guckst du mich so an, als würdest du ihn auch nicht kennen.
Ja, doch, nein, nee, ich war total stolz, weil ich tatsächlich den als Produzent sogar bekommen habe, explizit für meine produzentische Leistung, was mich sehr gefreut hat, was auch, also rückblickend muss ich sagen,
verdient war.
Inzwischen habe ich ein bisschen mehr gemacht und das war wirklich auch eine Hardcore-Projekt. Wir hatten irgendwie 26 Finanzierungspartner oder so.
Und ihr habt auch noch Crowdfunding?
Ja, also Crowdinvesting sogar. Ah. Es gab so eine Plattform damals, da konnte man so selber in Filme investieren. Die gibt es leider nicht mehr. Das hat sich nicht so durchgesetzt. Mhm. Aber wir haben einen großen Teil auch durch sehr viele kleine Investoren zusammengesammelt.
Ich glaube, ich war auch ein kleiner.
Ja.
Aber was ist der weiße Elefant? Der ist von der Stadt München wirklich oder Weisungsturm?
Vom Medienclub München.
Ah.
Ich weiß gar nicht, was der sonst macht, ehrlich gesagt. Aber den Preis gibt es immer noch. Der wird zum Filmfest immer verliehen.
Und ich kannte ihn wirklich nicht, zu meiner Schande. Aber es klingt irgendwie, ist das eine Figur auch? Wirklich ein kleiner weißer Elefant?
Ja, ich habe so eine Porzellanfigur daheim. Ist total schön. Habe ich immer noch.
Klasse. Das ist
cool. War das auch, das war nicht der erste. Wir haben mit König Laurin den Goldenen Spatz gewonnen. Das war der erste. Und der weiße Elefant kam dann danach. Wir haben einen kleinen Zoo gesammelt.
Wo gab es nochmal den Goldenen Spatz? Wo kriegt man den?
Das Festival heißt auch so in Erfurt, Goldener Spatz.
Guck, weißt du, da haben wir auch schon gestern drüber geredet. Ich mache mal einen Kurs bei dir über Filmfestivals und ihre Preise. Von der Goldenen Himbeere zu. Ja. Über Biberach oder so waren wir, ne?
Und ja, die Goldene Himbeere muss man schon auch irgendwann einmal gewinnen mit irgendeinem Film.
Ja, das ist ein gutes Ziel für mich.
Ja, Lebensziel.
Über Ziele haben wir auch schon immer. Auf jeden Fall. Auch im, weil du jetzt auch gesagt hast, du kanntest den Rosi, es gibt auch da einen Artikel zu, dass es viele Haushammer gibt, die, sagt man Haushammer? Das klingt irgendwie komisch.
Haushammer, klar.
Haushammer, oder?
Ich bin Haushammer.
Ja. Haushammer ist ein kleiner Ort in Bayern, falls jemand nicht
Stunde weiß. Südlich von München, da kommt der Rosi her, da komme ich her, da kommen ein paar andere, aber also meine Schwester natürlich auch her, Steffi von Poser, die Schauspielerin geworden ist. Und durch den Rosi bin ich irgendwie drauf gekommen, dass man Filme machen kann.
Und da hast du nämlich gesagt, weil die Frage in dem Interview war nämlich, warum so viele Haushammer künstlerisch tätig werden, dann hast du gesagt, vielleicht will man, wenn man aus einer Idylle kommt, Geschichten über die Welt erzählen.
Sehr gut recherchiert.
Ja, und das finde ich irgendwie eine spannende Theorie, weil...
Ja, also auf jeden Fall...
Weil man das Gegenteil von Idylle sucht, meinst du? Oder meinst du, weil man selber...
Also ich habe auf jeden Fall in meiner Jugend den großen Drang gehabt, raus in die Welt zu kommen und nicht nur da in dem kleinen. Lustigerweise, viele meiner Freundinnen gehen jetzt wieder zurück oder leben wieder dort oder sind teilweise auch gar nicht weggegangen. Aber erstmal hat man total den Drang, irgendwie raus in die Welt zu gehen. Vielleicht hat man dadurch eine Neugier. Neugier ist ja ein total wichtiges Instrument, um gute Geschichten zu erzählen. Es ist wichtig, dass man mit Neugier in die Welt geht. Und ich finde, wenn man so idyllisch aufwächst, hat man eine große Neugier für die Welt. Also ging mir so zumindest.
Um da so das Abenteuer zu entdecken und die.
Ja, um mehr zu sehen, als eben nur das Dorf, in dem man aufgewachsen ist. Also die Theorie habe ich mir so während diesem Interview damals erst gedacht. Das ist jetzt keine stehende Theorie von mir.
Jetzt die Verteidigung dieser Theorie. Aber ich fand es so spannend, weil ich versucht habe zu verstehen, ob es eben daher kommt, dass man so die Gegenwelten kennenlernen will oder ob es daran liegt, dass man so weiß, dass man so privilegiert ist und dann irgendwie, also weil es gibt ja so viele unterschiedliche Ausgangspunkte, von denen man das betrachten kann. Ich komme aus einer Idylle, es gibt auch die Theorie, alle gute Filmemacher haben irgendwie, ist im Jugendzentrum in, weiß ich nicht wo, aufgewachsen und gar nicht in der Idylle, weißt du?
Ja, es gibt ja auch die Theorie, dass gute KünstlerInnen einmal sozusagen ganz am Boden sein müssen, um wirklich die Tiefen des Lebens zu kennen, um dann bedeutsame Geschichten zu erzählen. So. Und das ist jetzt nicht unbedingt, also ich bin tatsächlich in dieser Idylle nicht nur idyllisch, sondern auch gewissermaßen privilegiert aufgewachsen. Und weiß nicht, inwiefern das Einfluss auf mein Erzählen von Geschichten nimmt.
Aber ich finde, dass du ja auch jetzt nicht so festgelegt bist auf eine bestimmte Art von Geschichten, oder? Ich habe das Gefühl, wenn man deine Vita anguckt, ist es sehr breit gefächert. Also man kann jetzt nicht sagen, du bist...
Ja, das stimmt.
Oder? Du
hast, ich hatte jetzt nicht den Drang, irgendwie den Kotti kennenzulernen und Filme über Menschen, die dort leben, zu machen oder so. Ich mache alles Mögliche. Ich mache, was mich begeistert. Und woher dann diese Begeisterung kommt, kann man ja gar nicht individuell sagen. Warum begeistert mich jetzt eine Südtiroler Sage, als der Matthias mir erzählt hat, lass uns das machen? Hat mich begeistert. Keine Ahnung, wie sowas entsteht. Mhm. Aber das braucht man natürlich immer als erstes, als ersten Funken, wenn man ein Projekt startet.
Das, finde ich, ist eins der größten Geschenke an diesem Job, oder? Dass man so eine Begeisterung für die Projekte im besten Fall haben kann und nach dieser Begeisterung oder nach dem Interesse entscheiden kann, es zu machen oder nicht. Ist
absolut,
ja, absolut da.
Und genau, vor allen Dingen, also ich muss ja sagen, ich bewundere alle, die Berufe haben, in denen man so abhängig ist von anderen Menschen, die Entscheidungen treffen. Das ist man immer, ich glaube, in der Filmbranche sind es nur ProduzentInnen und AutorInnen, die nicht abhängig sind, die einfach loslegen können. So, das kann man eben in meinem Beruf. Das finde ich total wichtig. Wenn mich was begeistert, kann ich sagen, das schiebe ich jetzt an. Das ist bestimmt, also das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich den Beruf ergriffen habe, weil man eben dann so in so eine Aktivität reinkommt und was anschieben kann, Dinge ermöglichen.
Und du arbeitest auch gerne, ne? Ich finde, du bist einer der Menschen, die ich kenne, die so irrsinnig viel gearbeitet haben, also oder immer arbeiten und es aber auch
irgendwie. Ja, also ich muss sagen, die letzten Jahre versuche ich auch einen besseren Ausgleich zu finden, so, das finde ich schon noch richtig. Ja.
In gesetztem aber Alter achtet man auf eine gewisse Balance.
Ja,
aber ist ja gut.
Heutzutage achten ja auch junge Leute schon auf die Balance. Und das ist gut.
Da können wir was von lernen.
Ja,
von den jungen Leuten.
Ja, also ich habe lange Phasen meines Lebens, war ich ein totaler Workaholic. Und manchmal bin ich es immer noch. Viel Arbeit wie immer noch, aber ich habe inzwischen auch einen guten Ausgleich. Zum Beispiel hier heute in Südtirol.
Stimmt, wir arbeiten ja gerade. Wir unterhalten uns einfach nur.
Das macht doch Spaß.
Und zurück zu Merkur nochmal, weil da finde ich auch spannend, dass du da behauptet hast, vielleicht war es nur auch nur aus der Sekunde geboren, aber du hast gesagt, es gibt zwei Serien eigentlich, die vielleicht am Tegernsee spielen, die du entwickelst. War es charmant oder war es, gibt es?
Nee, die gibt es tatsächlich. Wirklich? Die sind leider auch noch nicht weiter als damals. Wir haben eine Romanreihe optioniert.
Krimi-Roman.
Ja. Und ich hoffe, dass wir die noch irgendwann machen können. Das wären eben so Fernsehauftragsproduktionen, da bin dann doch auch ich wieder abhängig von Entscheidungen anderer. Ja. Bisher hat sich kein Sender gefunden, der das mit uns machen möchte, aber das habe ich noch nicht aufgegeben.
Interessant, weil eigentlich Krimi-Reihen doch so in allen.
Erst recht in so einem Idyll wie am Tegernsee. Das passt total. Ja, ich bin noch überzeugt, irgendwann machen wir das noch.
Kennst du noch Stockinger? Das war so ein, er war von Kommissar Rex, der Hilfskommissar, wie heißt der nachbar, Karl Markowitsch. Und der hat dort Stockinger gespielt und Stockinger spielt nämlich auch so im Salzburger Voralpenland. Das ist auch, und das ist irre gut, das ist wahrscheinlich ziemlich alt schon jetzt. Das habe ich mich auch schlimm geoutet, aber das musst du eigentlich mal gucken.
Ja, nee, so gut kenne ich es nicht. Schau ich mal.
Und was ist das andere am Tegernsee mit dem Internat, hast du da gesagt, ne?
Genau, das ist leider ein bisschen in die Schublade gewandert. Haben wir mit Enno Riese damals eine Schulserie am Tegernsee gemacht, über einen Schulpsychologen am Internat am Tegernsee. Super Projekt auch, leider auch das die Realität ist ja doch, dass man irgendwie viele Projekte entwickelt und anschiebt, die dann doch nichts werden.
Und doch auch in der Abhängigkeit ist.
Ja, ein bisschen genau.
Aber du hast auch nämlich gesagt, dass du findest, dass Streaming-Dienste eine ganz neue Zuschauerschaft oder sowas ähnliches hast du gesagt. Warte mal. Mhm. Eine ganz neue Gruppe von Zuschauern erschlossen, ohne dem Fernsehen dabei Zuschauer zu nehmen.
Ja, das ist das Verrückte. Also so langsam nehmen die Zuschauer beim linearen Fernsehen schon ab, aber viel weniger, als die Streaming-Dienste zugenommen haben. Also wenn man über die letzten 10 Jahre schaut, das lineare Fernsehen verliert kaum Zuschauer.
Und aber das ist doch verrückt, weil wer guckt dann?
Ja, also, gute Frage. Wahrscheinlich Leute, die früher was ganz anderes gemacht haben.
Bücher gelesen.
Nein, ja, ein bisschen ist man tatsächlich immer in einem Zwiespalt, weil letztlich bin ich ja in einer Position, in der ich beruflich Leute dazu bringen will, sich vor den Fernseher zu setzen, ja. Aber irgendwie ist es ja, will ich auch, dass die Leute rausgehen und ihr Leben leben und Sachen erleben, aber eben, man kann ja auch beim Filme schauen tolle Sachen erleben. Das ist ein bisschen Zwiespalten in der Welt, den ich da habe.
Aber, ja. Aber hast du das Gefühl, gut, das sind ja auch andere Inhalte wahrscheinlich und da redet man jetzt auch oft drüber, aber ich finde es auch interessant, hast du das Gefühl, dass so Streamingdienste und Mediatheken einem neue Möglichkeiten geben zu denken in der Entwicklung, um kleinere Sachen schneller voranzubringen?
Absolut, absolut, ja. Vor allen Dingen das Tolle ist, die haben jetzt, also bei ARD und ZDF ist in den letzten Jahren so viel passiert, mit Sicherheit auch durch die Streamingdienste, die eben andere Zuschauer abgegriffen haben, die Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch erreichen wollen. Die machen wirklich tolle Serien für die Mediathek gerade. Also sehr nischige Themen, sehr breite Themen, alle möglichen Genres, Horror, selbst Horrorserien und sonstiges. Also es war natürlich toll für die Film- und Fernsehbranche, dass die Streamer kamen, aber ich finde noch spannender, was sie gemacht haben mit den bestehenden Playern im Markt sozusagen.
Die reagieren mussten auf die Streamingdienste eigentlich, meinst du? War das ein bisschen eine...
Ja, die reagieren mussten und gleichzeitig aber auch sich bewusst gemacht haben, da aufgrund des Streaming-Dienste, glaube ich, haben sich bewusst gemacht, es gibt da junge Zuschauerschaften, die wir früher nie gekriegt haben, aber gar nicht damit gerechnet haben, sie zu kriegen. Und jetzt sehen wir, Netflix kriegt sie, also können wir sie doch auch kriegen. Also probieren wir das jetzt auch. Ich glaube, so war der Ablauf. Und ich finde ja immer spannend, es wird so viel diskutiert in der Filmbranche, wie man jetzt Filme aus bestehenden Mitteln finanziert, wo soll welches Geld hingehen, wie sollen die Sender ihr Geld verteilen, wie sollen die Förderungen ihr Geld verteilen. Viel wichtiger finde ich eigentlich zu überlegen, wie kann mehr in die Branche reinkommen, mehr Zuschauer, mehr finanzielle Mittel auch. Und das erreicht man ja letztlich durch Zuschauer. Wie kann man es schaffen, dass mehr Leute ins Kino gehen? Wie kann man es schaffen, dass auch zum Beispiel eine höhere Bereitschaft da ist, für Streamer Geld rauszugeben oder wie auch immer Geld in der Branche landet. Jetzt natürlich die Investitionsverpflichtung ist ein ganz wichtiges Thema für die nächsten Monate und Jahre. Und da sollen ja auch die Streamer eben durch das Geld, das sie in Deutschland einnehmen, auch mehr in die Förderung einzahlen. Das finde ich total wichtig. Und auch,
darüber weiß ich zum Beispiel gar nicht, ehrlich gesagt.
Also einerseits in die Förderung einzahlen, andererseits sollen sie aber vor allen Dingen auch eine gewisse Quote, so wie es in Frankreich ja schon lange ist und in vielen anderen Ländern, eine gewisse Quote dessen, was sie in Deutschland verdienen, sollen sie in Deutschland wieder an Produzenten, Produzentinnen geben, an Aufträge hier im Land. Und das ist total wichtig, weil natürlich, also in den letzten so 12 Monaten hat man ja gemerkt, dass sich alle nach und nach zurückziehen, dass sie aber trotzdem noch in Deutschland Umsatz machen, aber eben nicht mehr mit deutschen Auftragsproduktionen, also einige der Streamer. Und die Investitionsverpflichtung, die hoffentlich nächstes, übernächstes Jahr kommt, mal schauen, wie schnell das passieren wird, würde sie eben verpflichten, einen Teil des Gewinns nie wieder auszugeben.
Ist das eine Regierungsentscheidung?
Das ist Claudia Roth, die das gerade voranbringt, ja. Die BKM-Beauftragte für Kultur.
So, das habe ich wirklich gar nicht mitgekriegt, aber ist natürlich, ja.
Und FFG, also da passiert gerade wirklich viel. Das FFG wird ja auch, jetzt kommt ja neu, da kommen auch viele neue wichtige Themen.
Aber siehst du, das finde ich so interessant, weil wenn man, und das habe ich das Gefühl, ist bei euch Produzenten ganz extrem so, dass ihr euren Job habt und dann aber noch so ganz viel habt, was ihr nebenbei mitbekommen musst an politischen Dingen, an was passiert hier filmpolitisch, wer kommt, wer macht was, wer produziert was, wer geht wo weiter. Das muss ein Regisseur oder eine Regisseurin ja nicht in dem Maße so wissen und mitbekommen. Ich habe auch so das Gefühl, als Produzent oder Produzentin muss man immer so genau wissen, wer sitzt wo, wer ist welcher Redakteur. Also dieses ganze Zusatzwissen, diese Zeit, sich das anzueignen. Ich frage mich auch immer, wann machst du das? Ja? Machst du das so nebenbei oder kriegt man das so mit in Gesprächen? Oder Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau. Ja, das ist total so. Ja, ich finde auch, also dafür als Produzent ist man ja ständig unterwegs auf allen möglichen Veranstaltungen und es gibt jetzt auch immer so neue Events der Produktionsallianz, wo dann irgendwelche aktuellen Themen von Björn Böning irgendwen einlädt, der uns über was erzählt oder so. Das ist total wichtig, dass man da in einem intensiven Austausch ist. Und letztlich ist das ja die Arbeitsteilung der Regisseur. Die Regisseurinnen konzentrieren sich ganz explizit auf einen Film und als Produzentin muss man eben auch parallel schauen, wie finanziert man in Zukunft seine Filme, wie.
Genau, und ich finde, es hat gar nicht nur dieses, wie finanziere ich, sondern es hat so noch einen viel größeren mit diesem ganzen Politikum und so, welche Firmen gehören allein zusammen. Du, also weißt du, wenn mich fragt, wer gehört jetzt alles zu Beta oder so, ja? Ich bin mir sicher, du kannst 20 Firmen mehr nennen als ich. So. Also weißt du, diese ganzen Netzwerke auch zu durchschauen, gehört ja schon auch total dazu.
Ja, ja.
So. Und das finde ich irre verrückt, das beeindruckt mich irgendwie immer, dass man das so.
Ja, ich bin, also ich will es jetzt gar nicht ausrechnen, ich bin ja inzwischen doch schon auch ganz schön lange in der Branche und nach und nach. Ja.
Stimmt, wir haben gar nicht gesagt, was du machst, ne? Der Felix ist Geschäftsführer der Amalia-Film, richtig?
Ja, stimmt. Das hätte ich am Anfang natürlich auch mal erzählen können. Wir sind so direkt über Südtirol und König Laurin ins Thema gestellt.
Weiß, wir sitzen hier so in der Sonne. Genau, also der Felix haben wir jetzt schon, haben wir offiziell gesagt, Absolvent der Abteilung 5 und jetzt Geschäftsführer der Amalia-Film, was eine Tochterfirma der Studio Hamburg ist, richtig?
Der Studio Hamburg Production. Ja. Die wiederum zur Studio Hamburg gehört.
Genau,
Hintergrund Wissen und Filmverflechtung. Ja.
Das war immer
also
so.
Die Studio Hamburg Gruppe hat verschiedene Tochterfirmen. Da ist eine davon ist die Studio Hamburg Production Group und wir wiederum sind die Münchner Tochterfirma der Studio Hamburg Production Group, die Amalia Film. Und inzwischen sind wir zwei GeschäftsführerInnen. Die Jean Yong Kwak ist jetzt seit anderthalb Jahren mit dabei. Und mich hat Michael Lehmann, neben den Geschäftsführern der Studio Hamburg Production Group, vor circa, ich glaube, 7 Jahren gefragt, ob ich das übernehmen will. Cornel Schäfer hatte die Amalia-Film gegründet, auch ein Absolvent der HFF, Abteilung 5, Produktion.
Schau, wir machen das vielleicht auch so, du gibst den Stab weiter. Ja. Ne? Du musst ihn aber anrufen, ich kenne ihn nicht. Ja,
der wäre ein sehr interessanter Gesprächspartner, auch, weil er hat die Branche inzwischen verlassen und hat aber ja sehr erfolgreich, der hat sehr erfolgreich die Amalia-Film aufgebaut, der hat den Schlussmacher produziert mit Tabante Leon zusammen, hatte auch die Idee dafür zum Beispiel, also sehr interessanter Mensch, finde ich auch. Und der hat die Firma gegründet, dann einen Teil an Studio Hamburg verkauft und die SAPG, Studio Hamburg Production Group. Und als er dann sich aus der Branche zurückgezogen hat, hat Michael Lehmann quasi seinen neuen Mann in München gesucht und mich gefunden damals und jetzt die Jean Yong Kwak eben noch dazu seit anderthalb Jahren. Wir sind da ein super Team.
Und was macht Herr Schäfer jetzt?
Ganz vieles Verschiedenes. So. Doch, aber das kann er dann erzählen, wenn er hier ist.
Okay, ich muss noch ganz kurz, weil, ich muss noch so viele Sachen fragen, weil lustig, wenn man ganz lange sucht, dann findet man auch noch eine Firmenadresse von dir und Kiri.
Ja.
Das ist auch lange her, oder?
Ja, wann war das? Ich glaube, ich war im dritten Semester, sie war im ersten Semester oder so, da haben wir zusammen einen Kurzfilm gemacht. Mhm. Und dann haben wir irgendwie, ich sollte ursprünglich Aufnahmeleitung mit dem Film machen, dann irgendwie bin ich dann immer so hochgerutscht, erst auf Produktionsleitung, dann war ich plötzlich Produzent, dann mussten wir plötzlich eine Firma gründen. Das ist ja so eine Eigenart der Filmhochschule München, dass man immer so GbRs, so Firmen gründet.
Ja.
Das haben wir dann gemacht, eben das haben dann Kiri und ich zusammen gemacht, die Voila-Film.
Aber die gibt es, also die auf Eis oder ist die?
Die gibt es nicht mehr, nee. Der Rechtsnachfolger ist meine Firma, die Sparkling Pictures, die ich hatte, mit der ich 3 Filme produziert habe und dann in König Laurin. Und da liegen jetzt zum Beispiel noch diese Rechte der Kurzfilme, aber leider kann man ja mit denen nicht viel machen, wobei hin und wieder wird schon nochmal ein Film gezeigt. Auch, ja.
Und man kann sie haben einfach, ist ja auch gut.
Ja.
Etwas besitzen einfach.
Ja.
Und weil du gesagt hast, dir ist schon auch ein Ausgleich wichtig, was machst du gerne, was macht dich glücklich und entspannt dich so? Du hast gesagt, in den Bergen bist du gerne, im Winter wie im Sommer, aber das ist... Genau. Haben wir jetzt erschrocken.
Ich war gerne Snowboard, ich gehe gerne Surfen, ich gehe gerne Klettern. Ich war früher nicht so sportlich, jetzt kamen so die letzten Jahre. Ich glaube, ich habe so sehr bewusst mir so einen Ausgleich gesucht, weil ich so gemerkt habe, ich arbeite so viel, ich brauche jetzt mal was anderes. Also Snowboard natürlich schon immer tatsächlich, aber diese anderen Sachen, Surfen, Klettern und so, das kam in den letzten Jahren mehr. Und das tut mir wahnsinnig gut und das macht mich auch glücklich, wie du sagst. Aber ich gehe auch gerne feiern, ich gehe gerne auf Festivals und solche Sachen, auch das. Also, inzwischen gibt es so einige Sachen, die ich gerne mache.
Und
neben Filme. Filme.
Das ist gut, das muss man ja auch immer erst sich mal.
Also ja, voll. Es gab eine Zeit, Arbeit, ne? Ja, also so während dem Studium und so die 5 bis 10 Jahre danach, habe ich tatsächlich voll mein Leben total fokussiert auf Arbeit und Filme. Und das war bestimmt auch gut. Das war auch eine schöne Zeit, die bereue ich nicht oder so. Aber es ist dann gar nicht so leicht, sein Leben wieder so umzukrempeln. Und dann auch, ich habe sehr lange auch viele alte Freundinnen aus meiner Schulzeit nicht gesehen. Die, mit denen habe ich jetzt auch wieder mehr zu tun. So. Ist schon, das verschluckt dann schon ganz schön diese Branche und auch die Hochschule.
Ja, ja. Aber vielleicht ist das genau richtig. Ich frage mich dann immer, man kann es schon sagen, lass dich nicht verschlucken, aber ich glaube, vielleicht muss man verschluckt worden sein, um dann wieder rauszukommen und zu erkennen, dass es auch gut ist, den Abstand rauszufinden. Ne? Also vielleicht braucht es ja diese Zeit, wo man das selber noch nicht so klar sehen kann, dass auch mal das Raustreten und außen sein und kurz woanders sein und nicht in dieser Filmbubble rumzuhängen, total wichtig ist. So, auch um in der Filmbubble weiterzumachen. So, ne?
Ich glaube, dass man ich muss auch sagen, diese Zeit, die hat, bringt mir ja bis heute wahnsinnig viel, was ich da im Netzwerk mitgenommen habe, was ich da sozusagen auch eben die Filme, die ich in der Zeit gemacht habe, als Workaholic noch, das sind ja Dinge, die mich bis heute irgendwie weiterbringen. So. Und sicherlich habe ich den Job bei der Amalia Film als Geschäftsführer auch, weil ich damals, also ich wurde dem Michael Lehmann von mehreren Leuten empfohlen, dass der jemanden gesucht hat. Natürlich wurde ich empfohlen, weil ich bekannt war als sehr belastbar.
Fleißig, nee, das ist bestimmt so ein schlimmes, was ist denn das Wort?
Arbeitsamer Mensch, ja. Naja.
Ich musste gerade noch denken, weil die Steffi wurde mal von einem unserer Studierenden gefragt, ob von Poser ein Künstlername sei.
Ja, ich auch, würde ich auch schon. Ja, genau.
Das finde ich so gut. Ich fände das Selbstverständnis, sich als Künstlername von Poser zu nennen, fände ich irre gut. Aber
ich hatte tatsächlich, bevor ich bei der Mario war, hatte ich mit Cornel einen Kurzfilm zusammen gemacht und dem Cornel hatte mal jemand so heimlich gefragt, warum nennt er sich eigentlich so, der Felix? Ja, nee, das ist tatsächlich mein Name. So, früher war ich einfach nur Poser und irgendwann habe ich dann, weil es irgendwie klanghafter ist, Felix von Poser klingt nicht so hart oder ich weiß nicht genau warum, aber ich erst so vor 10, 15 Jahren habe ich angefangen, mich von Poser zu nennen.
So, und geht der Name nicht eigentlich noch weiter?
Der geht eigentlich noch
weiter. Ne? Das habe ich zum allerersten Mal, weil sonst kenne ich dich seit 100 Jahren und der geht eigentlich noch weiter, ne?
Ja, den kennt, glaube ich, fast niemand.
Okay, dann sagen wir es jetzt auch nicht.
Nur Notare kennen den.
Okay, dann ist die Aufgabe dieses Podcasts raus, wie der weitere Teil ist. Ich glaube, ich habe es ausgefunden. Und weil ich vorhin noch gedacht habe, genau, weil wir sind schon fast fertig, aber du hast nämlich nicht erzählt, und das hat mich irrsinnig beeindruckt, es gab eine Zeit, da bist du Eisbaden gegangen. Weil ich mich das so beeindruckt hat und ich immer darüber nachdenke, dass ich das, glaube ich, nicht für Geld machen würde, weil das doch auch weh tut und so.
Ich liebe das. Ja? Ich, auch immer noch. Tatsächlich mache ich es inzwischen nicht mehr so regelmäßig, aber ich habe das so in den Lockdown-Wintern habe ich das sehr viel gemacht. Mhm. Auch weil es irgendwie nicht so viel anderes gab, was man machen konnte.
Ich bin so durch den Lockdown ohne Eisbahn. Ich habe Perlenketten gefehlt. Während des Lockdowns konnte man nur Eisbahn.
Ja. Ich saß daheim, habe mich gelangweilt, dann bin ich in die Isar und dann bin ich wieder heim, habe mich weiter gelangweilt.
Aber tut es nicht richtig doll weh? Ich habe immer das Gefühl, das ist, als würde man sich in so Stecknadeln legen.
Ja, aber das ist ja irgendwie das Spannende daran. Ich weiß nicht, es ist wie nach der Sauna ins kalte Becken zu gehen. So. Das pusht den ganzen Körper. Und tatsächlich, so gut kenne ich mich da nicht aus, aber wenn man sich mit dieser Wim Hof-Methode und so beschäftigt, es schüttet auch wahnsinnig viele irgendwelche Glückshormone und so Zeug aus.
Wenn man wieder rauskommt.
Nein. Ja. Nee, ich glaube auch während man, also ich bin dann manchmal auch mit so Profis gegangen, mit so Gruppen zusammen, die dann tatsächlich irgendwie 6, 8 Minuten im Wasser sind, die dann aber genau wissen, wie sie es machen. Die haben dann Neoprenschuhe, weil die Füße als erstes kalt werden. Dann halten sie das Handgelenk und die Schultern. Die müssen aus dem Wasser sein, dann kann man es echt lange aushalten. Sobald Schultern und Handgelenk unter Wasser sind, wird es richtig kalt. So.
Also, ach so, man muss.
Und dann haben die auch danach irgendwie eine Wärmflasche dabei, um sich warmes Wasser über die Füße zu machen und über die Hände, damit man sein Fahrrad wieder bedienen kann oder was auch immer. Die haben das richtig so perfektioniert. Ich gehe immer eher so 30 Sekunden rein, das reicht mir dann schon. Aber ich glaube, wenn man eben 8 Minuten drin ist, dann werden nochmal ganz andere Sachen ausgeschüttet, irgendwelche Serotonine und was auch immer.
Aber wird das ausgeschüttet, während man in der Kälte ist? Nein, schon beim.
Ehrlich? Nee, ich glaube, währenddessen, ja. Mhm.
Also, kalt, juhu.
Und einmal habe ich auch, das war mir auch total neu, mit dieser Eisbadegruppe, die haben dann so als Event auch in irgendeinem Lockdown Winter sind wir oben ohne wandern gegangen, weil diese Kälte auch irgendwas mit dem Körper macht. Und es war auch total verrückt. Es hat auch irgendwie so, ich kann es gar nicht beschreiben, aber schon auch irgendwelche Glücksgefühle ausgeschüttet, die man sonst nicht so kennt.
Das ist, ich finde es so faszinierend, was Leute alles machen und wofür es alles Gruppen gibt. Ich bin irrsinnig engstirnig, weil ich habe überhaupt keine, ich muss mal mich
öffnen. Ich finde immer so lustig, ich will immer alles mindestens einmal gemacht haben, weil dann weiß ich, ob ich es mag oder nicht.
Aber den Leuten muss man ja auch erstmal begegnen. Obwohl, ich bin jetzt dir begegnet. Ich
ja, dir. Genau.
Wir gehen Eisbaden gehen.
Eisbaden, genau, super.
Ich glaube, ich traue mich leider nicht. Kochst du gerne?
Ich koche gerne, aber selten. Aber wenn ich koche ich gerne, ja. Hängt immer ein bisschen davon ab, für wen ich koche, weil für mich allein koche ich selten. Ja. Aber für Leute oder in Beziehungen zu zweit kochen finde ich auch schön.
Und ich habe mich noch gefragt, weil der Michi war ja da und ihr habt ja zusammen was tun gemacht, richtig?
Ja. Und mit Michi koche ich auch gerne.
Mit Michi warst du bestimmt auch schon mal Eisbaden, aber das
ja, ist genau, ja. Regelmäßig.
Ja. Ich habe mich gefragt, weil der Michi ja selbst gesagt hat, der Film war schon längst fertig und alle haben gesagt, jetzt ist mal gut und er hat immer nicht aufgehört.
Auch ich habe gesagt, jetzt ist mal gut. Ich habe wirklich als Produzent, also den Film, die erste Idee war 2012. Und ich weiß gar nicht, wann er genau fertig wurde, 21 oder 22 oder so.
Ist dir irgendwann die Idee ausgegangen?
Ja, also letztlich musste ich ja nicht, es war mir ja dann auch egal, wenn er selber noch ein halbes Jahr rumgeschnitten hat. Aber er hat dann immer noch mal neue CutterInnen dazu geholt und hat auch immer noch mal Kosten verursacht und wir haben das ja alles selber bezahlt, weil also wir waren lange over budget und haben viel Geld reingesteckt in den Film. Und das war dann schon immer eine Diskussion und ich muss bis heute sagen, ich bin froh, dass er mich überzeugt hat, dass wir das nochmal gemacht haben. Ich habe wirklich immer gesagt, einen Film, den kann man immer weiter umschneiden.
Ja.
So wie man ein Drehbuch immer weiter überarbeiten kann. Ja. Aber es gab den Punkt, das hatte ich lange nicht erwartet, es gab den Punkt, wo Michi gesagt hat, jetzt ist er fertig. Und der ist richtig gut geworden und auch besser als die Fassung davor, bei denen ich schon gesagt hatte, ist doch super jetzt, komm, lass ihn uns fertig machen.
Wie toll, dass du das sagen kannst. Auch.
Ja.
Naja, das ist schon toll. Es gibt ja viele Leute, die würden das nie zugeben.
Hält mich mir jetzt auch immer vor bei anderen Sachen. Wenn ich zum Beispiel, er macht ja auch Musik, dann sage ich immer, komm Michi, jetzt bring doch deine Musik mal raus. Die ist doch jetzt soweit. Dann sagt er immer, mach mal es bei was tun.
Ja. Weißt du noch? Ja, okay, verstehe. Das
scheinbar gibt es wirklich diesen Moment bei Michi, wo er innerlich sagt, wo er so ganz in sich ist und sagt, jetzt ist etwas fertig.
Wahnsinnig und
gut. Seine Musik ist wohl noch nicht an diesem Punkt scheinbar.
Was schade ist, das muss auch bald kommen, ne? Mhm. Guck mal, die letzte Frage, die ich leider immer allen stelle, oder was heißt leider, aber die jetzt, wo wir jetzt sind, ist, wenn du jetzt nochmal studieren würdest, ja? Oder wenn ich jetzt anfangen würde zu studieren im Oktober, was würdest du mir raten? Nimm mit von der HFF oder lass es sein, ist nicht so wichtig oder schon deine Seele oder was wäre so dein Ratschlag an mich, wenn ich jetzt da studieren würde?
Also das Wichtigste für mich war das Netzwerk, aber ich glaube, den Rat muss man jemandem geben, weil das kommt von selbst. Ich würde den Leuten den Rat geben, nehmt euch Zeit zum Studieren. Zu meiner Zeit ging das noch nicht. Ich hätte gerne 5 statt 4 Jahre studiert, das war nicht erlaubt. Inzwischen, glaube ich, geht das.
Ich fürchte, das ändert sich wieder.
Okay, aber ich fand es schade, weil es war sehr eng bepackt in den 4 Jahren und es gab so viele Wahlfächer, die ich gerne noch gemacht hätte und ich hatte dann gefragt, ob ich ein Jahr länger studieren darf und es ging eben damals nicht, um noch so dann mal Creative Writing Seminare oder sonst wie Seminare mitzumachen, auch mal vielleicht ein Regie-Seminar oder so, hätte ich auch gerne mal mitgemacht. Das ist ja für Regiestudenten, glaube ich, üblicher, dass man hier mal ein Seminar, da mal ein Seminar macht, während Produktion eben sehr klar strukturiert ist, die 4 Jahre.
Ja.
Und deswegen würde ich, wenn das geht, solange das geht, keine Ahnung, würde ich jedem empfehlen, macht ein Jahr länger.
Ja, Felix hat gesagt, ich soll ein Jahr länger ran. Genau. Oh Gott,
jetzt bin ich schuld.
Naja, und wie du sagst, das Schöne ist ja, dass man Leute trifft und dass man ihnen auch wieder begegnet und dass man dann irgendwie auch Leute trifft aus jüngeren oder älteren Jahrgängen und so und das schon eine grundsätzliche Verbindung schafft, ne? Diese Zeit da oder dieses da gewesen sein so. Jetzt musst du sagen, ja, natürlich.
Ja, klar, nee, absolut, habe ich ja eingangs gesagt.
Genau.
Das Netzwerk ist wirklich das Entscheidende, was man aus dieser Zeit mitnimmt. Ja. Vor allen Dingen natürlich auch durch die Filme, die man macht. Also nicht nur die StudienkollegInnen, sondern auch die Regisseurinnen, Autorinnen, Kolleginnen, mit denen man da arbeitet, an den Kurzfilmen, mit denen bin ich bis heute viel in Austausch.
Guck mal, ich danke dir, dass du mir deine Zeit in unserer Südtirol-Zeit geschenkt hast.
Ja, total gerne. Wunderbar hier in der Sonne sitzend.
Jetzt machen wir den Zoom-Rekorder aus, reden weiter und trinken und das erste Glas Prosecco des Tages.
Ja, das haben wir doch gewartet bis nach dem Podcast.
Vielen Dank, Felix.
Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du da warst. Tschüss.
Ciao.
Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!